NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. August 1846. Die Gründung der Smithsonian Institution in den USA.
Voll der lahme Laden. Das Ding sieht krass unecht aus.
Zum Leben erwachen Dinosaurier-Skelette nur in Hollywood, nicht aber an ihrem Drehort.
Im größten Museum der Welt.
Das ist das Smithsonian, das ist die Champions League.
Das ist das Naturgeschichtliche Museum in Washington. Eines von insgesamt 19 Museen unter dem Schirm der Smithsonian Institution. Ob Dinosaurier-Skelette, der Zylinder des erschossenen Präsidenten Abraham Lincoln, Marie Antoinettes Urgeschmeide, das allererste Star-Spangled Banner oder eine echte Apollo-Kapsel. Das Spektrum von Amerikas größter Schatzkammer reicht weit. Von Naturgeschichte über amerikanische Geschichte, Gemäldegalerien und ein Indianermuseum bis zum Eldorado für Luft- und Raumfahrtfans.
It's a service, I think, that most Americans like.
Es ist ein Service, den die meisten Amerikaner mögen, sagt Smithsonian-Sprecherin Linda St. Thomas. Ob Amerikaner oder nicht, tausende Wissbegierige pilgern jeden Tag entlang der Nationalmeile zwischen Washington Monument und Kapitol. Hier erstreckt sich der größte Teil des weltbekannten Museenimperiums. Im Schatten einer dunkelroten Sandsteinburg drängen sich Menschen an einem viktorianischen Kettenkarussell vorbei. Ihr Weg führt in die Burg, die seit ihrem Bau Mitte des 19. Jahrhunderts längst zu einem der Wahrzeichen von Amerikas Hauptstadt geworden ist, das Smithsonian Castle. Ort für Neugierige, Ort zum Staunen. Ort, an dem am 10. August 1846 der einst mysteriöse Traum eines rätselhaften Engländers in Erfüllung gegangen ist, James Smithson. Alles, was die Amerikaner zunächst von Smithson sahen, waren 105 Säcke voller Gold. Der amerikanische Frachter Mediator schaukelte sie im Jahr 1838 aus dem ehemaligen Mutterland England über den Atlantik. Eingeschmolzen ergaben die Münzen den Wert einer 500.000 Dollar, damals ein unfassbares Vermögen. 9 Jahre nach Smithsons Tod, so hatte er es in seinem Testament verfügt.
Ich, James Smithson, Sohn des ersten Herzogs von Northumberland und Elizabeth, Erbin der Hungerfords von Studley, vermache mein gesamtes Eigentum den Vereinigten Staaten von Amerika.
Mit diesem Geld sollten wir in Washington ein Institut zur Vergrößerung und Verbreitung des Wissens aufbauen. Das war alles, was er sagte.
Bis heute weiß niemand ganz genau, warum. Ob es dem edlen Spender damals darum ging, unsterblich zu werden oder lediglich um die Rache an seinem eigenen Land. Denn das hatte ihn geärgert und gedemütigt. Mit blauem Blut in den Adern, aber ohne die nötigen geordneten Verhältnisse, kommt James 1765 im feinen Kurort Bath zur Welt. Sein Vater ist der erste Herzog von Northumberland, seine Mutter, des Herzogs Mätresse, Elizabeth Keaton Macy. Sein Vater will nichts von ihm wissen. Das britische Parlament verfügt auf Drängen des Herzogs, dass James Lewis Macy aufgrund seiner Herkunft nicht hoffähig ist. Alle Adelsrechte werden ihm aberkannt. Der so geschmähte Junge entwickelt sich zu einem Wunderkind der Naturwissenschaften. Bereits mit 17 studiert er in Oxford Chemie, Mineralogie und Geologie, beschäftigt sich mit der Analyse des Zinkspats ebenso wie mit der hohen Kunst des Kaffeekochens. Als seine Mutter stirbt, erbt er ihr Vermögen, doch legt ihren Namen ab. James Macy wird James Smithson. Begeistert erlebt er die französische Revolution, kritisiert Napoleon und landet unter Spionageverdacht für 5 Jahre in einem dänischen Gefängnis. Er liebt das Abenteuer, seine konservative und prüde Heimat schnürt ihm hingegen die Luft ab. Smithson forscht, reist und spielt. Sein Vermögen vermehrt er vor allem an Spieltischen in Frankreich und Italien.
The story of James Smithsons life is sketchy.
Über sein Privatleben wissen wir nur sehr wenig,
gesteht der Sprecher eines Smithsonian-Films. Doch fest steht, er bleibt kinderlos. Als Smithson mit 64 Jahren in Genua stirbt, vermacht er sein Erbe seinem Neffen, wie Linda St. Thomas weiß.
In seinem Testament bestimmt er, dass das Geld an die USA gehen soll, wenn sein Neffe stirbt.
So geschieht es, doch die Parlamentarier sind skeptisch. Gerade ein paar Jahre ist es her, seit sich die Begründer der neuen Welt ihre Unabhängigkeit von den britischen Kolonialherren erkämpft haben. Und jetzt will ausgerechnet ein Brite ihnen nicht nur sein Vermögen vermachen, sondern auch noch sagen, was sie damit zu tun haben. Noch dazu, wo er Zeit seines Lebens niemals seinen Fuß hierher gesetzt hat. Im Kongress sorgt der launige Spender für eine heftige Debatte.
Zunächst mal fragten sich die Parlamentarier, was das sollte, Vergrößerung und Verbreiterung des Wissens.
Fast 10 Jahre brauchen sie für eine Antwort.
Sie haben hin und her diskutiert und dann haben sie sich entschieden, eine Einrichtung mit dem Namen Smithsonian in Washington zu errichten, ganz so, wie er es verfügt hatte.
1855 eröffnet, in Sichtweite des Kapitols, das Gebäude mit den Zinnentürmen.
Das war die Burg, in der wir heute die Zentrale beherbergen. Darin sammelte sich sehr viel Material an. Also entschied man sich für eine öffentliche Ausstellungsfläche und so wurde daraus ein Museum.
Und mit den Jahren die berühmteste Kulturschatzkammer der Welt, die neben den Museen auch noch den Washingtoner Zoo und 9 Forschungszentren betreibt. Und zwar allesamt eintrittsfrei. Das gehört zum Grundkonzept, wie Sprecherin St. Thomas erläutert.
Wir werden zu 70% staatlich gefördert. Also zahlen die Amerikaner mit ihren Steuergeldern für uns. Daher wollen wir niemals Eintrittsgelder erheben. Denn auf eine Art haben die Besucher ja schon Eintritt gezahlt.
Und was fehlt, finanzieren die Museumsmacher durch Spendenaktionen von Firmen und Privatleuten. Das Nationale Museum hat eine große Fangemeinde. Was die Washingtoner Politiker einst mit spitzen Fingern anfassten, haben die Amerikaner und Besucher aus dem Ausland in ihr Herz geschlossen. Die Washingtoner Smithsonian Museen sind seit Jahrzehnten eine der Hauptattraktionen der Stadt.
Unsere Museen zählen insgesamt etwa 30 Millionen Besucher im Jahr, aber wenn wir ehrlich sind, besuchen die meisten von ihnen 2 oder 3 Museen hintereinander. Also gehen wir davon aus, dass es 12 bis 15 Millionen Menschen sind, die wir hierher ziehen.
137 Millionen Ausstellungsstücke locken die Besucher und ständig kommen Neuheiten dazu. Die Geschichte geht weiter. Größter Magnet ist und bleibt das weltbekannte Museum für Luft- und Raumfahrt, das die USA als Raumfahrtnation zeigt, stets im Wettlauf mit den Sowjets. Gerade einmal 80 Jahre liegen zwischen dem ersten Doppeldecker der Gebrüder Wright im Foyer und den ausgestellten Orbitern, in denen die Astronauten heute schneller die Erde umrunden, als Smithsons Gold einst über den Ozean brauchte. Die angekohlte Kapsel von Apollo 11, die Original-Raumfahrtanzüge der Mondfahrer und ein Stück angeblich echten Mondsteins locken täglich tausende Besucher an.
Ich erinnere mich, wie fasziniert ich als Kind die Apollo-Flüge zum Mond verfolgt habe. Und es ist cool, das Ganze jetzt meiner kleinen Tochter zu zeigen.
Gestern noch Science Fiction, heute Nostalgie. Ein Vater führt seine Kinder durch den Querschnitt einer Raumstation. Besonders fasziniert ist er von der Dusche der Astronauten, einen Topf mit einem Schlauch. Schon wartet das Museum auf die neueste Attraktion, verrät Sprecherin St. Thomas. Space Shuttle Discovery.
Dieses Shuttle hat die größte Geschichte von allen. Es ist die meisten Missionen geflogen. Es ist nach den Desastern von Columbia und Challenger geflogen.
Das pensionierte Weltraumtaxi wird bereits im nächsten Jahr erwartet.
Es wird eingeflogen. Das wird ein großes Ding auf dem Rücken eines Flugzeugs.
Die Discovery ist ein Exponat, das weniger kontrovers ist als etwa der B-29-Bomber Enola Gay. Die Ausstellung des Flugzeugs, das die Atombombe über Hiroshima abwarf, schlug vor einigen Jahren im konservativen Lager derart hohe Wellen, dass der Museumsdirektor den Hut nehmen musste.
that people have differing opinions on.
Hier und da zeigen wir eben Sachen, über die sich die Geister streiten, meint die Institutssprecherin. Das beste Beispiel befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Air and Space Museum. Das Indianermuseum, das sich mit den Massakern der Amerikaner an den Ureinwohnern befasst. Für die wenigen Verbliebenen ist es der einzige Ort, an dem sie ihre Kultur vor dem Vergessen bewahren können, wie diese Indianerin vom Stamm der Sioux erzählt.
Weil sie hier so viele Ausstellungsstücke haben, kommen viele amerikanische Ureinwohner her. Sie hätten diese Dinge nicht aufheben können, weil ihnen der Platz gefehlt hätte.
Bewahrt es vor dem Vergessen der Gräueltaten?
Oh ja, ja, sure.
Sicherlich, meint die ältere Frau mit der Lederjacke und den langen grauen Haaren. Trägt es auch zur Versöhnung bei?
Probably yes,
Ja, vielleicht auch das, meint sie. Doch ausgerechnet dieses Museum löste seinerzeit in Washington großen Ärger aus. Ärger, weil einige Amerikaner dem dunklen Kapitel ihrer Geschichte noch immer nicht gern ins Gesicht schauen. Und die nächste Diskussion ist bereits vorprogrammiert, weiß Institutssprecherin St. Thomas.
Well, it's hard to do American history and never be controversial.
Es ist schwer, amerikanische Geschichte ohne Kontroversen wiederzuspielen. Zum Beispiel bereiten wir gerade eine Ausstellung über Rassismus vor. Das ist sicherlich ein Thema, das in diesem Land für Kontroversen sorgt. Auf der anderen Seite ist es doch ein untrennbarer Teil unserer Geschichte. Schließlich haben wir gerade einen schwarzen Präsidenten.
Ein ganzes Museum für afroamerikanische Geschichte soll schließlich im Jahr 2015 eröffnet werden, verrät sie. Neben dem Museum für amerikanische Geschichte ein weiterer Mosaikstein, um die eigene Vergangenheit zu verstehen. Kultur ist von allen und für alle. Und sie soll von allen verstanden werden, so das Konzept der Smithsonian Museen. Interaktive Techniken, spannende Filme, Simulatoren und andere Attraktionen sorgen dafür.
Umfragen ergeben, dass unsere Besucher wegen der gesamten Smithsonian-Erfahrung kommen. Wir dachten, die wollen die Spirit of St. Louis sehen oder die Schuhe des Zauberers von Oz oder den Hope-Diamanten. Aber die Wahrheit ist, die Leute wollen das Smithsonian mal sehen.
Ein Name, der nicht nur für ein Museumsimperium steht, sondern auch für ein weltbekanntes Forschungsunternehmen, das junge Wissenschaftler unterstützt. Eine ganze Armada hochqualifizierter Forscher aus aller Welt hilft dabei mit. Rund 500 sind es insgesamt.
Wir haben ein ganzes Team von Astrophysikern in Cambridge, Massachusetts, in unserem Astrophysischen Institut. Andere forschen über bedrohte Arten oder Reproduktion.
Sie forschen im Busch vom Panama oder in Ausgrabungsstätten in der Chesapeake-Bucht, im amerikanischen Kunstarchiv oder im Umweltforschungszentrum. Sie forschen über Riesenpandas in China, Elefanten in Kenia oder Ameisen in aller Welt, wie der deutsche Biologe Christian Rabeling, der sich für das Naturhistorische Museum mit der Reproduktion dieser Insekten beschäftigt und dabei nebenbei herausfindet, wie schwer so eine Ameise doch schleppen kann.
Man kann Kuchenstückchen nehmen oder man kann auch Metallstückchen nehmen, die mit irgendwelchen Substanzen beschmiert sind, die die Ameisen gerne haben. Also damit kann man dann sehen, wie viel schaffen sie und wie viel schaffen sie nicht. Da ist der Experimentierfreude keine Grenzen gesetzt.
Genau das hatte Museumsstifter James Smithson vielleicht im Sinn, als er vor rund 200 Jahren sein Testament verfasste. Die Verbreitung von Wissen und das mit Spaß. Die teils altehrwürdigen Gebäude und mystischen Exponate der Smithsonian-Kette beflügeln mitunter sogar Hollywood-Regisseure.
Ich bin wieder zum Leben erwacht!
Ja, nein, habe ich gehört, ist klar. Willkommen zurück.
Unsterblich hat sich Gründervater James Smithson auf jeden Fall gemacht. Als 1904 der Friedhof von Genua verlegt wurde, sorgte schließlich ein Smithsonian-Direktor dafür, dass Smithson in die USA überführt wurde, wenn schon nicht zu Lebzeiten, so doch Jahre nach seinem Tod. Nun ruht der Brite einen Steinwurf vom Kapitol entfernt in einem marmornen Sarkophag im Keller seiner Burg. Zu seiner Rechten und Linken Sternenbanner und Union Jack. Ob die Briten sich nicht manchmal ärgern, dass sie so einen Förderer der Wissenschaft nicht besser behandelt haben? Smithsonian-Sprecherin Linda St. Thomas verneint.
I don't know, they have the British Museum, they seem to be doing fine themselves.
Die, sagt sie, haben doch ihr britisches Museum.
Im Zeitzeichen erinnerte Antje Passenheim an die Gründung der Smithsonian Institution am 10. August 1846. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.